Halleluja. Gott ist gut. Und alle Zeit. Amen. Das ist eine Tatsache, die wollen wir immer und immer wiederholen. Und ja, ich fange immer wieder mal so an, aber ich bin einfach der Überzeugung, dass Gott gut ist. Und gerade, dass Sheila heute die Moderation machen konnte, war für mich auch ein besonderes Highlight, ein Geschenk. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder sein wird. Und irgendwann wird sie wieder predigen hier vorne. Wir beten am Schluss noch für sie, für ihre Operation dann. Ja, wir haben heute den Predigttext, die Frucht des Geistes. Frucht. Wer liebt Früchte? Ja, ihr seid so gesunde Leute, das ist doch toll. Also, ja. Gut. Unser Predigttext steht in Galater 5, Vers 22 und die folgenden. Das ist so der klassische Text, wenn es um die Frucht des Geistes, um die Frucht des Heiligen Geistes geht. Und da steht folgendes. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Da steht dann noch, die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Mit anderen Worten, es ist tot. Wie wir beide heute Morgen in der Taufe gesehen haben, der alte Mensch ist begraben in der Taufe. Und der Neue ist auferstanden. Wenn wir durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geiste führen. Das ist so der Grundtext. Wenn wir so über Früchte sprechen, dann ja, ist es immer gut, wenn man so ein Anschauungsbeispiel dabei hat. Ich habe hier eine Mango. Okay, eine Ananas. Jawohl, sie ist, oh, die riecht im Fall super. Ich habe vor ein paar Wochen mal eine gekauft und die war ziemlich grün. Aber die da ist gelb, das ist ganz toll. Und versuche mal den Geschmack einer Ananas zu beschreiben. Das ist gar nicht so einfach. Es hat viele Geschmackstendenzen oder irgendwie Nuancen, also süß, aber auch eine dezente Säure irgendwie und eine leicht bittere Note, ein saftiges Fruchtfleisch mit weichen Anteilen, aber auch harte Teile drin und eine ganz dezente Note von Nussgeschmack. Das ist mal so meine Beschreibung. Ich bin da nicht sehr elaborat, also andere könnten das vielleicht viel besser. Diejenigen, die die Beipackzettel und so Sachen schreiben, die sind da viel, viel besser und kreativer. Aber bringe all diese Geschmacksdinge mal nun auf einen Punkt und sage, Ananas schmeckt so, zack. Das kann man nicht. Das geht nicht. Du kannst den Geschmack der Ananas nicht mit einem Wort bezeichnen, mit einem einzelnen. Bitte?
Fein.
Fein, okay. Fein, das ist gut, ja. Schön. Aber all die unterschiedlichen Geschmacksnuancen drin, die dezenten Noten, das gibt ein Gesamt, nicht Bild, aber ein Gesamtgeschmack. Und dieser Gesamtgeschmack, das ist dann eben das, was die Ananas ausmacht. Und gleich ist es eigentlich beim Christen. Wie schmeckt ein Christ? Nun, landläufig würde man einen Christen vielleicht als Kirchgänger bezeichnen, der Gutes tut. Aber die Bibel beschreibt ihn als einen Menschen, der vom Geist Gottes wiedergeboren ist und in dem der Heilige Geist auch selbst wohnt. Und das hat Auswirkungen, dass wir bewohnt sind von einem anderen Geist, vom Geist des Himmels, vom Geist Gottes, vom Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, vom Geist, der ewig ist. Dieser Geist wohnt in uns. Und dieser Geist in uns, das wirkt sich aus und das hat eben seine Auswirkungen wie, habe ich das hier? Jawohl. Wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Selbstbeherrschung. All das sind diese, das spritzt irgendwie aus uns heraus, wenn dieser Geist in uns lebt. Es geht nicht so sehr um die einzelnen Bestandteile dieser Frucht, da sind irgendwie 9 Wörter aufgelistet, aber es geht um den Gesamtgeschmack. Alle diese neuen Eigenschaften zusammengenommen bilden die Frucht des Geistes. So schmeckt also ein Christ. Das kann man so sagen. Hier ist die Beschreibung. So schmeckt ein Christ, der ein Christ ist. Ja. Die Frage ist, schmeckst du so? Schmecke ich so? Stimmen diese Worte auf mich? Beschreiben die mich und meinen Charakter? Kürzlich wurde ich mit einer Frage konfrontiert von jemandem. Da kam die Frage auf, sind wir im Gottesdienst eigentlich nur Zuhörer? Oder setzen wir das auch um, was die Bibel sagt und was wir da hören? Woran erkennt man den Unterschied? Nun, Jesus spricht auch von Früchten und die Antwort gibt uns Jesus in Matthäus 7, Vers 20. Man erkennt es an den Früchten, ob unser Glaube echt ist oder nicht. Man erkennt es an der Art, wie wir sind. Da sollte ein Unterschied sichtbar sein. Wie wir unser Leben führen, in unserem Umgang miteinander, ob der Heilige Geist in uns ist und unseren Output irgendwie filtert, sage ich mal, oder verändert, liebevoll macht, freudig, barmherzig, geduldig, sanftmütig. Der erlöste Charakter, es sollte nicht nur der Geist des Menschen erlöst sein, sondern auch der Charakter. Das braucht eine gewisse Zeit, eine Umformung, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubenswachstums. Der erlöste Charakter eines Christen, der vom Heiligen Geist durchdrungen ist, zeigt viele Eigenschaften, die Jesus Christus selbst auch kennzeichneten oder immer noch tun. Wie eben diese Frieden, Freude, Barmherzigkeit und so weiter. Aber es könnte auch noch weitergehen. Ich meine, die Liste hier ist, die hat einfach mal 9 Begriffe. Aber da könnte man noch weiteres dranfügen. Da zum Beispiel Gerechtigkeit ist auch eine Eigenschaft von Jesus, die uns kennzeichnen soll. Empathie, Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit, eine liebevolle Wortwahl, eine ermutigende Art. Es gibt so viele Früchte, die da auch noch dazugehören. Die Liste hier ist nicht abschließend. Aber wenn man zum Beispiel immer auch das Gute sieht und auf Gott vertraut, auch in schwierigsten Situationen, so wie Sheila das heute gezeigt hat, das ist auch eine Frucht des Geistes, dass man das kann. Das wirkt der Heilige Geist in uns. Die Frage ist, wie wirkst du, wie wirke ich? Wie wirkt mein Wortschatz? Bin ich bekannt als jemand, der ständig kritisiert? Oder als jemand, der andere ermutigt? Bin ich bekannt als jemand, der andere mit dem Hammer auf den Kopf schlägt oder der ihnen aufhilft? Bin ich bekannt als jemand, der das Gute zu sehen versucht, der Gottes Sicht versucht zu haben über Situationen, über Menschen? Spürt man bei dir Liebe oder Ablehnung, wenn man dir begegnet? Möchtest du dich selber zum Freund haben, zur Freundin, weil du so ein cooler Mensch bist? Bist du jemand, den man gerne bei sich hat? Weil deine Liebe und Güte sichtbar ist, weil man spürt bei dir viel mehr Positives als Negatives. Wie ist dein Auftreten so vor anderen Menschen? Das zeigt, wie viel der Heilige Geist in uns schon verändern konnte. Wir brauchen nicht nur einen erlösten Geist, sondern auch einen erlösten Charakter. Gott kann deinen und meinen Charakter ändern. Glaubst du daran? Das ist großartig. Sheila hat es kaum geglaubt, dass ich als junger Mann, auch schon Christ damals, aber als Teenager, jähzornig war. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Gott kann uns verändern. Er kann wirklich tiefgreifende Veränderung auch in dir schaffen. Unser Geist des Menschen ist von einem Moment auf den anderen erlöst. Wenn wir unser Leben Christus weihen, dann zack, gibt es eine Wiedergeburt des Geistes in uns. Aber unser Charakter, unsere Seele, die wird nach und nach umgeformt Und zwar in das perfekte Bild von Jesus Christus. Da heißt es nämlich im 2. Korinther 3, 18, wir werden seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit, was tut die? Die verwandelt uns. Sie verwandelt uns so, wie es vom Herrn, vom Geist Gottes kommt. Und da haben wir noch Römer 12, 1 und 2, diese bekannten Verse. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, sagt Paulus hier, ermahne ich euch, dass ihr euer Leib und euer Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, das ist der wahre Gottesdienst. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Hier ist das Geheimnis, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Seine Gedanken sollen uns prägen. Lasst uns dadurch euch umgestalten, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, das Gute und Gott Wohlgefällige. Okay, da sind wir aufgefordert, etwas zu tun. Aber die gute Nachricht ist die, zurück zur Ananas. Sie ist eine der wenigen Früchte, ich wollte das noch googeln, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen. Sie ist eine der wenigen Früchte, von der ich ganz sicher weiß, dass es so ist. Sie hat eine ganz bestimmte Eigenschaft. Andere Früchte, wenn du sie unreif kaufst, zum Beispiel grün, dann reifen sie nach, wenn du sie ein wenig in die Wärme legst. Oder Sonnenschein draufkommt oder irgendwas. Die reifen nach ein paar Tagen sind sie wunderbar reif. Aber nicht so die Ananas. Sie reift nicht nach dem Pflücken. Sie reift nur, wenn sie an der Pflanze ist und somit mit den Nährstoffen versorgt wird. Das ist auch ein schönes Bild für uns Christen, oder? Weil Christus sagt in Johannes 15, 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der tut was? Der bringt viel Frucht. Und gute, reife Frucht. Und er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich glaube, ich habe diesen Vers auch hier. Ja, genau. Wenn wir in Christus bleiben, ganz nah bei ihm und er in uns drin, nicht nur um uns herum, dann geschieht etwas, dann bringen wir Frucht und zwar nicht wenig, sondern viel Frucht. Getrennt von Jesus können wir nichts tun. Können wir noch so tolle Leute sein, guten Charakter haben, alles Mögliche, wunderbare Dinge erreichen, aber nichts, was irgendwie zählt vor Gott oder für die Ewigkeit. Und wenn wir wollen, dass wir fruchtbar sind. Wir erneuern unser Denken, wir bringen es unter Christus und unter seinen Gehorsam. Aber was das ausmacht, dass Frucht wächst, das ist Christus in uns. Das ist die Verbundenheit mit dem Stamm, die auch die Ananas zu eigen hat, die wir brauchen. Wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir an Jesus bleiben, an der Wurzel, an der Verbundenheit mit ihm. Ohne ihn passiert nichts, wir entwickeln uns schlicht nicht weiter. Aber mit ihm verändert sich unser Charakter und die Frucht des Geistes, die wächst. Eben diese Dinge hier, oder? Die Menschen werden es erkennen an unseren Früchten, sagt Jesus auch. Und wir erkennen es daran, dass es, 1. Johannes 4, 13, wir erkennen es daran, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Das ist das Geheimnis. Er hat uns von seinem Geist gegeben und deshalb wachsen diese Früchte. Das heißt, alles Zusammenhang. Und im Galater 4, 19, da betet Paulus für die Gemeinde in Galatien. Ja, offensichtlich. Sonst wäre es nicht der Galaterbrief. Und er sagt, meine Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Es geht darum, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Dass wir anders sind als Menschen, die Christus nicht kennen. Was der Heilige Geist in uns tut, ist, dass er uns die himmlische Vitamine in uns freisetzt, die Wachstum von Früchten erzeugt und wir somit den Charakter von Jesus Christus widerspiegeln. Und dies hier ist die Liste, die uns die Bibel gibt. Was hier Paulus hier formuliert, das ist übrigens der tiefste Wunsch eines jeden Pastors. Auch von mir, muss ich zugeben. Shiva war vor vielen Jahren in einer Gemeinde, da haben wir uns noch nicht gekannt. Da war sie jung im Glauben und sie erinnerte sich daran, dass der Pastor manchmal so verzweifelt war in seiner Predigt, dass er unbedingt wollte, dass die Leute das checken, dass er gesagt hat, so glaubet's doch endlich. Ein richtiger Berner, der das immer so wiederholt hat, glaubet's doch endlich. Also eine Verzweiflung. Das ist das hier bei Paulus. Ich gebäre euch abermals unter Wehen, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Weshalb predige ich hier jeden zweiten Sonntag? Weil ich will, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass der Heilige Geist uns erfüllt, uns verändert, damit wir die Welt verändern können. Das ist der Grund. Und weil wir damit Jesus ehren und weil wir seiner Aufgabe treu sind. Wenn ich predige, ist es mein tiefster Wunsch und mein Gebet, dass die Worte, die Gott durch mich spricht, Leben verursachen und Dinge verändern. Wenn Leute nachher hinausgehen und sagen, danke, das war eine schöne Predigt, und dann genau gleich weiterleben, ohne etwas umzusetzen, dann ist das eine totale Frustration für mich. Es gab diesen Pastor, der hat dreimal hintereinander die gleiche Predigt gehabt. Oder? Beim zweiten Mal dachten die Ältesten schon, ich weiß nicht, ist er langsam senil oder was, haben noch nichts gesagt. Und beim dritten Mal hat er sie wieder mal wiederholt. Und da stand einer auf und sagte, Pastor, du hast die letzten zwei Sonntage schon über das gepredigt. Und er sagt, ja, ich werde es so lange weiter predigen, bis er es kapiert und bis er es tut. Jawohl. Ja. Weshalb predigen wir hier das Evangelium? Weil wir wollen, dass Menschen mit Gott in Berührung kommen. Weshalb lade ich immer wieder ein, dass wir uns Jesus öffnen, dass wir Dinge umsetzen, die wir hören, weil ich von Gott beauftragt bin, berufen bin, durch die Predigt Gottes Dinge auszusprechen, damit wir alle als Gemeinde damit wachsen können und das Gehörte umsetzen können. Jakobus sagt in seinem Brief, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn unser Glaube nur Kopfwissen ist, ist aber nicht die kritischen 30 Zentimeter oder was hinuntersinkt ins Herz und zur Tat führt, dann ist es tot. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viel Kopfwissen einsammeln, sondern dass wir unser Charakter wie Christus ist und unser Leben Christus reflektiert. Das ist das wahre Ziel. Es bringt nichts, nur zuzuhören und es dann nicht umzusetzen. Ich glaube aber, dass die Predigt uns nachhaltig verändert und die Frucht des Geistes immer stärker in uns wirken kann. Weshalb glaube ich das? Weil wir, wie die Ananas, die jetzt nicht, aber noch am Baum sind. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, sagt er auch. Wir wollen an Jesus festhalten. Übrigens, wer mag Ananas? Du bist zuerst gewesen. Okay. Ja. Ich glaube daran, dass wir eine Gemeinde von Christen werden, die Gottes Wohlgeruch in der Welt sind. Und zwar so wohlriechend, noch viel wohlriechender als diese Ananas. Das ist auch ein Bibelvers irgendwo, kommt mir gerade nicht ein in den Sinn. Aber dass die Welt uns an unseren Früchten erkennen wird. Und dass Oikos ein Ort ist, der bekannt ist für Liebe, Freude, Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte. Dass sie die Güte in dir sehen und die Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dass wir bekannt sind als Menschen, bei denen diese Dinge normal sind. Dass man die Güte unter uns spürt, die Leute davon angezogen werden, dass Gottes Kraft in uns zunimmt, dass wir ein Licht sind für die gesamte Region. Ich weiß, das ist menschlich gesehen illusorisch, aber wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und er kann auch diese Gemeinde dazu benutzen. dass Gottes Wirken zunimmt, dass Heilungen geschehen, dass Wunder geschehen, dass Menschen Gott erleben, dass sich Menschen hierin zu Jesus bekehren. Dass Menschen sich hier in Jesus verlieben und so erfasst werden von ihm, dass ihre Herzen ihm ausliefern und ihr Leben lang ihm dienen wollen. Dass Menschen hier vom Heiligen Geist erfüllt werden, anfangen in anderen Sprachen zu reden, die Gaben des Geistes zu praktizieren. Klammer auf, die werden wir dann in der nächsten Zeit auch in den Gottesdiensten mal anschauen. Klammer zu. Und dass sich unser Charakter immer mehr an das Wort Gottes und an Christi Charakter anpasst. Das Reich Gottes sichtbar wird und dass wir alle und noch viele mit uns seine starken, geisterfüllten und wirkungsvollen Zeugen sind. Die Bibel beruft uns klar dazu, Zeugen zu sein. Zeugen, das heißt, du hast etwas erlebt und du erzählst jemandem davon. So simpel und einfach. Wir kommen dann auch noch irgendwann darauf zurück, in der Thematik, auf diese Dinge. Und wir wollen das tun und daran glauben, an den Gott der Wunder glauben und ihm treu sein mit unserem Dienst bis zu dem Tag der Entrückung, wenn er kommt, um uns abzuholen und wir bei ihm sein werden, alle Zeit. Und er kommt. Und wenn wir Christen sind, ja, ich wiederhole mich, ich weiß, aber wenn wir Christen sind, ich will es nochmal auf den Punkt bringen, dann sind zwei Dinge wahr für uns. Christsein heißt in Jesus bleiben. Das heißt, wir wollen immer näher zu Jesus. Dabei spielt die Position keine Rolle. Wenn du hier bist, also da drüben ist Jesus, nein, hier ist das Kreuz, ich fange hier an, okay. Wenn du hier bist, irgendwo ganz, ganz weit weg von Jesus, dann ist das eigentlich in Ordnung, solange du in diese Richtung schaust und in diese Richtung gehst. Und wenn du schon hier fast am Ende des Teppichs bist, ganz nah bei Jesus, dann ist das nicht besser als dort drüben. Aber es ist genauso gut, wenn du auch in diese Richtung marschierst zu Jesus hin. Es kommt nicht auf die Position an, sondern auf die Marschrichtung. Du kannst dich entweder von Jesus wegbewegen oder du kannst dich auf Jesus zubewegen mit deinen Entscheidungen. Wo du stehst, ist egal. Aber die Richtung muss stimmen. Und Gott wird schauen, dass du vorankommst. Die einen hatten ein wirklich sündiges Leben, bemühen sich aber, Jesus näher zu kommen. Und das ist genauso gut wie der quasi Durchgefrommte, der ebenfalls näher zu Jesus will. Solange die Richtung stimmt. Das Zweite, wir bringen Frucht. Der Heilige Geist in uns verändert uns und lässt seine Frucht in uns wachsen. Es wachsen eben Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und noch so vieles mehr. Christen sind so, weil sie nahe an Jesus bleiben. Das ist die Beschreibung von Christen. Sie bleiben an der Wurzel. Der Saft des Heiligen Geistes lässt diese Dinge in uns wachsen. Du kannst nicht Christ sein und gleichzeitig dein Leben damit verbringen, andere zu kritisieren, auf andere herabzuschauen, frech und lieblos aufzutreten, zu lügen, andere zu verurteilen, unanständige Kraftausdrücke zu benutzen. Die Liste könnte noch weitergehen. Pornografie konsumieren, andere beneiden, stehlen, Dinge vortäuschen, die nicht sind. Das ist nicht der Heilige Geist, der das in dir hervorbringt. Das bewirkt ein anderer Geist, nämlich dein eigener, der nicht unter der Kontrolle des Geistes Gottes ist, weil du ihn noch nicht darunter gestellt hast. Dann bist du allenfalls oder bestenfalls ein Christ auf Abwägen. Aber sicher nicht erfüllt vom Heiligen Geist, denn der produziert eine andere Frucht in dir. Und wenn das so ist, dann gibt es nur eine Sache. Eins, das wir tun müssen, zurück zu Jesus. Das ist der einzige Weg. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt, sagt uns das mal miteinander, der bringt viel Frucht. Glauben wir daran. Und das ist die Frucht des Geistes, nicht unsere. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Zurück zum Kreuz. Zurück zu Jesus. Buße tun. Das heißt, die andere Richtung einschlagen, umkehren, dich aufmachen, dich neu anzünden lassen von der Liebe Gottes, die ausgegossen ist, wo hinein? In dein Herz durch den Heiligen Geist. Flehe zu Gott, dass er dich erneuert. Du kannst es nicht selber, aber er wird es tun und er wird diese wunderbare Frucht in dir wachsen lassen. Wenn du dich ihm beugst, wenn du ihn allein anbetest und wenn du ihn darum bittest. Wir sind alle noch unterwegs. Niemand von uns ist perfekt. Eine perfekte Gemeinde gibt es ja leider nicht, weil sie aus Christen besteht und die sind ja auch nicht perfekt. Ja, solange wir auf der Erde sind, aber dann werden wir es mal, wenn wir bei ihm sind. Wir alle brauchen diese Veränderung, solange wir noch hier sind. Damit wir rein sein können vor ihm und damit seine Frucht in uns wachsen kann. Die Bibel sagt in Johannes 1, 6 bis 9 folgendes: Wenn du irgendwo stecken geblieben bist, dann hör jetzt diese Worte. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben und leben in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann sind wir gemeinsam auf dem richtigen Weg. Oder wie es Luther sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist unser Gott. Halleluja. Das Blut Jesu Christus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das ist unser Gott. Bist du nicht begeistert von unserem Gott? Halleluja. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, aber ich weiß, dass jeder von uns sich heute aufmachen kann. Egal, ob wir an diesem oder an jenem Rand stehen. Schritte zu tun zu Jesus hin und dazu lädt uns Jesus immer wieder ein. Im Hebräerbrief steht der Text, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Mach dich auf, komm zu Jesus, komm zum Kreuz. Ich weiß, niemand von uns ist perfekt. Ich will dir nicht sagen, was bei dir falsch ist, kann ich nicht, aber ich weiß, was bei mir falsch ist. Ich will zum Kreuz. Ich muss immer wieder zum Kreuz. Ich brauche das. Mach dich auf, komm zum Kreuz. Lass dich reinigen, lass dich erneuern, lass dir vergeben. Lass Gott deinen Charakter umformen. Lass dich füllen vom Heiligen Geist. Lass es zu, dass er dich verändert und die Frucht des Geistes in dir wachsen lässt. Lass es zu, dass Jesus vielleicht heute ganz neu dein Herz gewinnen kann. Vielleicht das erste Mal, dass du sagst, hey, ich nenne mich Christ, aber irgendwie bin ich noch gar nicht durchgedrungen. Ich weiß noch nicht, dass ich wirklich gerettet bin. Dann lass es zu, dass es heute geschehen kann. Öffne dich ihm, dass seine Liebe dich heute erfüllt. Du kannst es nicht selber tun, aber Jesus kann das in dir bewirken. Er tut alles, wenn du nur Ja sagst zu ihm. Ja sagen, das können wir. Amen. Das ist das Minimum, das wir tun müssen und es ist das Maximum, das wir tun müssen. Jesus macht den Rest. Jesus hat uns ein riesiges Geschenk gemacht mit dem Abendmahl, das wir nun noch einnehmen werden. Ja, willst du noch etwas beitragen, okay?
Ich muss mir ja noch die Predigt zusammenfassen.
Ah, okay.
Martin, kannst du bitte die Liste mit den Früchten nochmal? Genau. Habt ihr was gemerkt? Wie merkt man, ob diese Früchte wachsen? Wenn ich alleine zu Hause auf dem Sofa sitze? Wir brauchen einander, um zu üben. Und Oikos oder eine andere Gemeinde ist genau der Ort, wo wir üben können, weil wir keine perfekten Christen sind. Also, sonst wäre es perfekt, kann er sich gerne bei mir melden, dann schaue ich gerne und lerne. Das ist etwas, was wir hier lernen, im Miteinander. Und im Miteinander, so oft sind wir schon zu viert, weil wir in dieselbe Richtung wohnen, M&M's und wir, gelaufen und einer von uns hat gesagt, oh, ich bin wieder so ungeduldig gewesen mit dieser Person. Oh, ich habe mich so genervt. Ja, wenn sie zu Hause auf dem Sofa gewesen wäre, hätte sie gar nicht gemerkt, dass da diese Person, dass da etwas ist, wo man noch arbeiten muss dran. Deshalb, ich gebe euch den Tipp, begebt euch unter kranke Christen, weil es keine Gesunden gibt. Übt. Genau. Und wir brauchen einander. Wir können hier Selbstbeherrschung üben. Wir können hier Liebe üben. Freundlichkeit und Geduld, das sind für die Empfänger. Also wenn jetzt Amelie kommt und Liebe übt, so, ja, hat die lieb. Ist dann der andere, der Geduld haben muss. Okay, Amelie, probier's nochmal. Wir üben nochmal. Das ist etwas, was ich, das ist mir jetzt in der Predigt so aufgegangen. Wir können alleine nicht wachsen, wir brauchen einander.
Und eben, es gibt noch so vieles mehr zu sagen über die Früchte, über die Frucht des Geistes. Und deshalb hier ist mal Teil 1 und nächstes Mal folgt dann Teil 2.